Ich freue mich, euch alle wieder heute zu sehen. Wir wollen heute weitermachen mit unserer Predigtreihe, in der wir gerade dran sind, wo wir uns die Offenbarung näher anschauen, wo wir die Offenbarung entdecken wollen. Und heute wollen wir uns mit den Kapitel 4 und 5 beschäftigen, ein Blick hinter die Kulissen. Ich schaue sehr gern Actionfilme und eine Reihe von Filmen, die ich besonders gern mag, das sind die James-Bond-Filme. Da besonders die neueren, zum Beispiel Skyfall. Ich weiß nicht, wer von euch diesen Film gesehen hat. Auf jeden Fall beginnt dieser Film mit einer sehr spannenden Szene. James Bond und eine andere Agentin, sie verfolgen den Bösen mit dem Auto durch eine kleine Stadt und dabei geht alles Mögliche kaputt. Da ist ein Markt und sie rasen da rein und das Obst fliegt rum, das Auto kippt um und landet irgendwann auf dem Dach. Eine Szene, die mich immer wieder kriegt. Jetzt bin ich neulich im Internet auf ein Video gestoßen, wurde mir angezeigt, das hieß Making of James Bond Skyfall. Also eine Dokumentation, die zeigt, wie dieser Film gedreht worden ist. Und ich klicke da drauf und das Erste, was kommt, ist genau diese Szene. James Bond und die Agentin und die Verfolgungsjagd. Aber etwas ist anders in dieser Szene. Es ist ein bisschen herausgezoomt und man sieht auf einmal im Hintergrund ganz viele Leute. Man sieht Kameras, man sieht Lichter. Und was ich am schlimmsten fand, ich habe gesehen, dass James Bond nicht mal selbst das Auto fährt, sondern dass da ein anderes Gefährt ist, was das Auto zieht und meine Illusion hier etwas zerstört worden ist. Ich habe hier einen Blick hinter die Kulissen bekommen. Und mir wurde eine Realität aufgezeigt, die ich vorher gar nicht so gesehen habe. Und in unserem Text, und den wir uns heute anschauen wollen, passiert etwas ganz Ähnliches. Wir sehen hier Johannes, durch dessen Augen wir die Offenbarung sehen können und lesen können, der einen Blick, die Möglichkeit bekommt, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, einen Blick hinter die Kulissen dieser Welt. Und wir steigen direkt rein. In dem ersten Vers, dort heißt es, danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte, wie die gleiche Stimme, die schon zuvor zu mir gesprochen hatte, die wie eine Posaune klang, zu mir sagte, komm hier herauf, ich werde dir zeigen, was nach den Dingen, von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Als ich das gelesen habe, ist das Erste, was mir aufgefallen ist, was diese Szene ausmacht, ist die Veränderung der Perspektive von Johannes. Johannes wird hier aufgefordert, nach oben zu schauen. Sein Blick soll sich abwenden von dem, was vorne ist, was um ihn herum ist, das, was er sieht, nach oben. Und wenn wir die Offenbarung lesen, dann werden wir merken, dass die Offenbarung ganz viele Bilder und Symboliken braucht und so steckt auch mit dem Wechsel des Blickes eine tiefe Botschaft und einen Kern auch, der unseren Glauben ausmacht, aus. Was bedeutet es, wenn ich nach oben schaue in den Himmel? Immer wenn wir nach oben schauen in den Himmel, dann bedeutet es, dass wir nach Hoffnung suchen. Wir suchen nach etwas, was größer ist als das, was ich vor mir sehe. Ich suche vielleicht auch nach einer Hilfe, nach jemandem, der mir Orientierung gibt in meiner Situation gerade. Und dieser Perspektivwechsel, den wir hier finden und den wir ganz oft finden, wenn wir unsere Bibel lesen, das ist ein ganz entscheidender Punkt auch in den zwei Kapiteln, mit denen wir uns heute beschäftigen. Wir haben in den letzten Wochen uns angeschaut, in welcher Situation Johannes selbst gelebt hat und in welcher Situation die Menschen waren, an denen die Offenbarung geschrieben worden ist. Und wir haben gesehen, dass sie sehr viel leiden mussten. Sie wurden verfolgt wegen ihres Glaubens. Sie hatten große Angst und eine große Unsicherheit, was die Zukunft angeht. Und ein Satz, der mir auch heute immer wieder begegnet, ist, dass auch wir in einer Krisenzeit leben, wo die Angst immer größer wird nach einem Krieg, der fast schon vor unserer Tür ist, Angst vor der wirtschaftlichen Krise. Und ich muss sagen, dass auch ich manchmal diese Angst habe, wenn ich die Nachrichten schaue, wenn ich in diese Welt schaue. Und ich glaube auch nicht, dass Angst hier das Problem ist, was hier angesprochen wird, sondern das Problem von Ängsten, das Problem von Krisen ist, dass sie dafür sorgen, dass wir nichts anderes mehr sehen als das, was vor uns liegt. Dass unser Blick sich fixiert auf das Problem, was ich gerade in meinem Leben habe, die Herausforderung, das, was Not macht, auf den Feind. Und ich glaube, besonders wir Deutschen sind sehr gut darin, immer nur das Problem zu sehen. Die da oben, die alles falsch machen, die Fußballmannschaft, die es nicht hinkriegt, mal richtig zu spielen, der Chef, der so anstrengend ist. Und dabei geht der Blick nur nach vorne und verliert alles andere aus den Augen. Oder vielleicht ist es auch schon so weit, dass der Blick nach unten geht, weil man einfach erschöpft ist von dem, was im Leben gerade los ist. Und die Botschaft der Bibel, die Botschaft, die dieser Vers uns sagt, dass da kommt Gott. Und Gott beginnt uns zu rufen aus unserer Fixierung, aus dem Blick auf unsere Probleme. Und der ruft und sagt, schau mal nach oben. Heb deinen Blick mal weg von dem, was vor dir ist, von dem, was dir gerade Angst macht und schau auf zum Himmel, zu Gott. Wirf einen Blick hinter die Kulissen dieser Welt zu etwas, was noch viel größer ist, was über allem steht. Gott selbst ruft uns, Gott selbst macht diese Tür zum Himmel auf und wir können jetzt durch Johannes Augen sehen und er geht nach oben und das Erste, was er sieht, ist ein Thron. Das allererste, was Johannes in Blick kommt, als er den Blick hinter die Kulissen wirft, ist ein Thron und jemand darauf. Ein Thron, der im Zentrum von allem steht. Ein Thron, der über allem steht. Gott, der auf dem Thron sitzt, der die Macht hat über alles. Der herrscht. Was macht dieses Bild mit dir? Was macht es mit dir, wenn du auf so einen Thron schaust? Wenn du diese Begriffe hörst, Herrschaft, Macht? Vielleicht geht es dir so wie mir, dass das nicht im ersten Moment unbedingt einen Jubelschrei auslöst, sondern da ist irgendetwas, irgendwas Befremdliches, ein Störgefühl, was ich habe. Und ich habe mich gefragt, woher kommt das? Und ich glaube, dass es kommt daher, dass wir gerade diese Begriffe Macht und Herrschaft doch eher mit negativen Dingen verbinden als mit positiven. Wenn wir an die Mächtigen denken, dann denken wir doch ganz schnell an Machtmissbrauch, an Unterdrückung, an die Starken, die die Schwächeren ausbeuten, wie wir das in den vielen Teilen dieser Welt schon sehen und erleben. Ganz aktuell der Fall um die Epstein-Akten, wo Reiche und Mächtige so lange ungestraft davon gekommen sind. Wir sehen so viele Krisen, wir sehen so viel Leid, was alles meist zurückzuführen ist auf dieses Thema Macht, das Ausnutzen von Macht. Ich glaube, der Missbrauch von Macht ist aber nicht nur etwas, was wir sehen, wenn wir die Nachrichten schauen, sondern es ist auch etwas, was wahrscheinlich jeder, der heute hier ist, in seinem Leben schon am eigenen Leib erfahren musste. Vielleicht auf der Arbeit, wo man ungerecht behandelt worden ist, aber vielleicht auch in deiner Familie. Auch hier ist Machtmissbrauch leider ein Thema, wo ich finde, viel zu wenig drüber gesprochen wird. Wo viele leiden müssen. Wo man selbst ausgenutzt wird. Wie kann es denn sein, dass da einer ist, der die Macht über alles hat? Wie kann das denn gut sein? Aber genau das ist es, was wir sehen, wenn wir den Blick in den Himmel werfen. Wir sehen einen Thron, aber wir stellen uns die Frage, wie kann dieser Thron mir Hoffnung bringen, angesichts dessen, was ich hier auf der Erde erlebe, angesichts dessen, was mir hier auf der Erde Angst macht. Und wir lesen weiter in Kapitel 4. Wir sehen durch Johannes, wie sein Blick vom Thron, den er als erstes sieht, langsam weggeht und er schaut nach oben, er schaut nach rechts, nach links, nach unten, was um den Thron herum ist, was den Thron ausmacht. Und wenn wir uns das jetzt anschauen werden, dann werden wir merken, dass diese Szene im Himmel, die uns hier gezeigt wird, dieser Thron und diese Herrschaft Gottes, die wir sehen, so anders ist, als wir es kennen und wir es uns vielleicht vorstellen. Und es beginnt in Vers 3 und es heißt, er strahlte wie die Edelsteine Jaspis und Karneol. Über dem Thron stand ein Regenbogen, der leuchtet wie ein Smaragd. Das ist das Erste, was von diesem Thron ausgeht. Kein Druck, keine Angst, sondern das Erste, was wir sehen, wenn wir in den Himmel schauen, wenn wir auf den Thron schauen, ist Schönheit. Schönheit, die von diesem Thron ausgeht. Und wenn wir die Bibel aufschlagen, ganz am Anfang, dann ist es genau diese Schönheit, die ganz am Anfang steht, wo ein Gott ist, der eine Welt schafft voller Farben, voller Formen, voller Leben. Und jeden Tag, nachdem er etwas geschafft hat, sagt er, und siehe, das ist sehr gut. Der uns Menschen schafft und uns anschaut und uns sagt, und siehe, das ist sehr gut. Du bist wunderschön gemacht. Und wir selbst können auch heute noch von dieser Schönheit staunen, wenn wir in die Natur gehen, wenn wir die Sonnenauf- und Untergänge sehen, wenn wir die Blumen am Straßenrand sehen oder jetzt, wo endlich der Frühling kommt und wir endlich diesen blauen Himmel sehen, den wir so lange erwartet haben. Schönheit. Das ist das, was von diesem Thron, was ist das, was Gottes Herrschaft an allererster Stelle ausmacht. Schönheit ist das, was von Gott kommt. Kommen wir zum zweiten Vers. In Vers 4 lesen wir, um den Thron herum sind 24 andere Throne mit 24 Ältesten. Das Zweite, was wir hier sehen und was auffällt, ist, dass Gott gar nicht ganz alleine da sitzt, sondern neben ihn auf 24 anderen Thronen um ihn herum sitzen andere. Und was das uns zeigt, ist, dass Gottes Herrschaft eine Herrschaft ist, die andere teilhaben lässt. Und auch hier werfen wir wieder den Blick am Anfang der Bibel, wo Gott zu den Menschen sagt, ihr sollt mit mir über die Schöpfung herrschen. Und er gibt uns dieses Bild von den 24 Thronen, den 24 Ältesten, die für die 12 Stämme Israels, für die 12 Apostel stehen, also den alten und den neuen Bund, den wir in der Bibel haben. Was das heißt, alle, die an Jesus glauben, alle, die zum Volk Gottes gehören, herrschen mit Gott. Und auch hier verblüfft Gottes Herrschaft, weil sie so anders ist, als wir es doch hier von der Erde kennen. Herrschaft, wie wir sie heute doch vorfinden, bedeutet eigentlich immer, dass Macht sich konzentriert auf eine oder wenige Personen. Die haben die Macht über andere. Und dann sehen wir Gottes Herrschaft, die so völlig anders ist. Eine, die zur Mitherrschaft aufruft. Bei Gottes Herrschaft geht es nicht um Unterdrückung, sondern es geht ganz im Gegenteil. Gottes Herrschaft lässt uns aufblühen. Es ist eine Macht, die uns erhöht, statt uns klein zu machen. Es geht um eine Herrschaft, die uns befähigt und beteiligt dabei. Und ganz oben drüber steht, es geht bei Gottes Herrschaft um Beziehung. Gott will mit uns zusammen in Beziehung leben. Er hat uns für die Beziehung mit ihm geschaffen. Wir sollen gemeinsam mit ihm diese Schönheit, die von Gott ausstrahlt, sollen auch wir ausstrahlen in diese Welt. Wir sollen unsere Nächsten hochhalten, wir sollen ihn lieben, so sehr wie Gott uns liebt. Das ist das Zweite, was wir hier sehen. Wir sehen Gottes Herrschaft, eine Herrschaft, die Beziehung schafft, die andere hochhebt, statt sie klein zu machen. Und kommen wir zum dritten Punkt, den wir sehen. Von dem Thron gehen Blitze aus und dröhnende Donnerschläge, heißt es in Vers 5. Gottes Herrschaft schafft Schöpfung, schafft Schönheit und schafft Beziehung. Das klingt alles sehr harmonisch. Und dann kommt jetzt dieser Vers, der doch so ein bisschen anders ist. Blitze und Donner. Eine Naturgewalt, die kaum einzufangen ist oder eigentlich gar nicht einzufangen ist. Eine Energie und eine Macht, die wir nicht greifen können, nicht einfangen können. Naturgewalten, denen wir Menschen ausgesetzt sind. Und egal wie groß und mächtig wir hier auf der Erde sind, egal wie reich wir sind, was wir alles haben, in der Natur merken wir doch immer wieder, dass es da etwas gibt, was größer ist und mächtiger ist, dem wir nichts entgegenzusetzen haben. Und auf tragische Art und Weise müssen wir das leider immer wieder in den Naturkatastrophen erleben, wie zum Beispiel im Ahrtal. Und Gottes Macht wird jetzt hier als eine Macht beschrieben, die die Kontrolle hat über diese Natur, die größer ist als der Donner und der Blitz. Und wir sehen, Gott steht für Schönheit. Gott möchte Beziehung mit uns, aber wir haben ja auch einen Gott, der allmächtig ist. Dass eine Kraft ist, die über allem steht. Warum muss Gott so sein? Warum muss Gott diese Macht haben? Gott muss diese Macht haben, weil er uns sonst nicht von diesen Mächten dieser Welt hier auf der Erde retten könnte. Die Mächte, die dafür sorgen, dass wir Leid und Schmerz in dieser Welt erleben, dieses Unordnung und dieses Chaos dieser Welt, es kann nur bezwungen werden von etwas, was größer ist und mächtiger ist. Und dabei ist diese Macht, die von Gott ausgeht, keine, die uns Angst machen soll, sondern der Begriff, den wir hier in dem Zusammenhang in der Bibel immer wieder finden, ist Ehrfurcht. Und Ehrfurcht bedeutet, ich erkenne, dass Gott größer und mächtiger ist als das, was hier auf der Erde ist, auch größer und mächtiger ist als die Sorgen und Nöte, die ich habe. Und genau das ist der Grund, was mir Frieden gibt. Ungefähr so, wie wenn wir in den Sternenhimmel schauen und wir merken, wie klein wir eigentlich sind im Vergleich zu diesem riesigen, gigantischen Himmel, aber nicht, was uns Angst macht, sondern was uns vielmehr zum Staunen bringt. Nicht um uns zu bedrohen, sondern damit wir wirklich eine begründete Hoffnung haben, dass unser Gott wirklich Frieden und Ordnung schaffen kann. Denn genau das ist es, was Gottes Herrschaft, was dieser Thron, was Gottes Macht schaffen will. Das lesen wir in Vers 6, wo uns dieses Bild gegeben wird von einem gläsernen Meer, so klar wie Kristall. Gott möchte für uns eine Welt, die so klar und so ruhig ist wie ein Meer, wo Ordnung anstatt Chaos und Unordnung ist. Und so ist dieser Blick auf den Thron, der Blick hinter die Kulissen, das, was wir sehen, keiner, der uns in uns ein befremdliches Gefühl auslösen will, sondern ganz im Gegenteil, es ist etwas, was Hoffnung in uns aufweckt, was Freude erwecken soll. Und wie wir jetzt sehen werden, was uns in Anbetung führt. An dieser Stelle sieht Johannes jetzt vier Gestalten, die um den Thron sind. Ein Löwe, ein Stier, ein Mensch und ein Adler, die für die gesamte Schöpfung stehen. Und sie stehen um den Thron und gemeinsam mit der Gemeinde fangen sie an, diesen Gott, der auf dem Thron sitzt, von dem all das ausgeht, anzubeten und ihm die Ehre zu geben für das, was seine Macht bewirkt und wer er ist. Nicht aus Angst, sondern aus der Erkenntnis, dass er der Schöpfer ist. Nicht, dass ich, sondern dass Gott im Zentrum ist von allem und dass nur von ihm alleine wahre Liebe, wahre Freiheit und Erfüllung zu finden ist. Und die einzige Reaktion, die daraus folgen kann, wenn wir das sehen, ist Anbetung und Staunen über diesen Gott. Und an dieser Stelle könnte man eigentlich schön einen Punkt machen. Aber irgendwie merken wir, es ist nicht ganz vollständig. Irgendwie ist dieser Blick, den Johannes hier bekommt, den wir jetzt auch sehen in den Himmel, zwar ein hoffnungsvoller und ein schöner und wir erkennen, wer Gott ist, aber dann fällt unser Blick doch wieder zurück und wir sehen nach vorne und wir sehen unser Leben und auf einmal ist da nicht wirklich viel von diesem Frieden und von dieser Schönheit zu finden. Sondern wir sehen eine Schöpfung, die ausgebeutet wird. Wir sehen Wälder, die gerodet werden. Wir sehen Menschen, die sich selbst nicht als schön betrachten, wenn sie in den Spiegel schauen, sondern die von klein auf lernen, sich zu vergleichen, zu bewerten und sich und andere zu beurteilen. Wir sehen keine Beziehungen, die einander dienen, die einander hochhalten wollen, sondern was wir erleben, ist Mobbing, das Kleinmachen von anderen, um groß dazustehen. Ich komme zuerst und dann alle anderen. Wir erleben Beziehungen, die zerbrechen, die nicht halten. Und anstatt Frieden und Ordnung, den wir doch da im Himmel sehen, erleben wir hier Chaos und Unordnung in dieser Welt. Anstatt Hoffnung und Freude erleben wir Ängste und Sorgen, die uns umtreiben. In Kapitel 5 wird uns jetzt ein neues Bild gegeben. Und wir sehen Gott, wie er auf dem Thron sitzt und in seiner Hand hält er den Plan. Er hält den Plan in seiner Hand, wo Gottes Wirklichkeit beschrieben ist, dieser Frieden und diese Schönheit. Aber wir sehen, dieser Plan ist versiegelt. Es ist nicht die Realität, die wir hier erleben. Und so kommt es zu der Frage, und dann heißt es, ein mächtiger Engel ruft im Himmel, wer kann diesen Plan öffnen? Wer kann diesen Unfrieden brechen? Und es kommt zu der erschütternden Nachricht, niemand kann es. Weder im Himmel noch auf der Erde noch unter der Erde gibt es jemanden, der diesen Plan öffnen kann, der diese Wirklichkeit vom Himmel zu uns auf Erden bringen kann. Egal wie sehr wir uns anstrengen, wir werden es nicht schaffen, Gottes Wirklichkeit hier auf Erden wahr werden zu lassen. Wir werden es nicht schaffen, Frieden hier auf die Erde zu bringen. Selbst die Besten unter uns, Mutter Teresa, Martin Luther King und wie sie nicht alle heißen, sie konnten es nicht. Wir sind hier gefangen in einer Welt, die fern von Gott ist und dieser Wirklichkeit, die fern von diesem Thron ist. Und an diesem Punkt weint Johannes, als er all das erkennt. Er weint um das Leid, um den Schmerz dieser Welt. An anderer Stelle in der Bibel, im Römerbrief, heißt es sogar, die ganze Schöpfung weint, weil sie nicht in ihrer eigentlichen Bestimmung ist. Und vielleicht geht es dir auch manchmal so, dass du in die Welt schaust oder wenn du auf dein Leben schaust und du weinst wegen dem Druck und dem Schmerz, der auf dich einprasst. Du weinst wegen dem Leid, was dir Tag für Tag begegnet. Du weinst wegen dem Druck, der auf dir lastet. Und mitten in diesem Weinen von dir und mir und von Johannes, mitten in dieses Weinen der Schöpfung, ertönt auf einmal eine Stimme und einer der Ältesten spricht, sei nicht traurig. Es gibt jemanden, der das überwunden hat, der Löwe von Juda. Er hat den Sieg errungen. Er kommt als mächtiger Löwe, der Gottes Plan wahr werden lässt und das Leid besiegt und die Dunkelheit überwindet. Das hört Johannes und auf einmal schaut er auf und er sieht etwas, womit er niemals hätte gerechnet, was auch für uns überhaupt keinen Sinn macht. Er erwartet jetzt, einen Löwen zu sehen, ein bisschen wie Mufasa vielleicht. Aber was er sieht, ist ein kleines, unschuldiges Lamm, das geschlachtet ist. Johannes erwartet eine Stärke, die jetzt kommt und alles an sich reißt, aber was er sieht, ist Verwundbarkeit. Nicht durch Gewalt oder das Ausnutzen von Macht, nicht durch Unterdrückung wird dieser Kampf hier gewonnen, sondern durch das Opfer eines unschuldigen Lammes. Und so geht unser Blick hin zum Kreuz. Denn der Löwe, Gott selbst, der die Macht hat, zu siegen. Er kommt nicht in diese Welt und reißt einfach alles an sich, denn dann wäre er nicht besser als die anderen Mächte in dieser Welt. Nein, dieser Löwe, er macht sich auf den Weg zu uns, aber er kommt als ein kleines Baby in Bethlehem in einem Stall zur Welt und er nimmt all das Leid, all den Schmerz und alles, was uns von dieser Wirklichkeit des Thrones, was uns davon trennt, auf sich und er stirbt am Kreuz. Jesus besiegt dieses Böse nicht durch das Töten, sondern indem er selbst getötet wird. Und so sehen wir hier in dieser Szene einen Gott, der mächtig ist, der auf dem Thron sitzt, dessen Macht sich aber darin zeigt, dass er sich selbst hingibt, damit seine Wirklichkeit auch für uns Realität werden kann und wir auch jetzt schon hier auf Erde diese Wirklichkeit entdecken dürfen. Damit wir wirklich durch diese Welt gehen und eine Hoffnung, eine begründete Hoffnung in uns tragen dürfen. Und wir sehen das immer dort, wo Menschen anfangen zu lieben, obwohl es leichter wäre zu hassen. Dort, wo Versöhnung geschieht, obwohl Trennung einfacher wäre. Da, wo Hoffnung aufleuchtet mitten im Leid. Dort, wo Menschen nicht nach Macht greifen, sondern anfangen zu dienen. Immer da wird etwas von dieser Wirklichkeit dieses Lammes, dieser Wirklichkeit Gottes auch schon hier sichtbar. Und trotzdem leben wir hier in einer Welt voller Schmerz und Leid und Unsicherheit. Corrie ten Boom, eine Frau, die in der Zeit der Nationalsozialisten Juden versteckt hat und deswegen auch selbst ins Konzentrationslager gekommen ist, hat mal einen schönen Satz gesagt. Sie hat gesagt, Mut ist Angst, die gebetet hat. Die Angst ist hierbei nicht das Problem, sondern Angst ist total menschlich. Es ist total menschlich, dass wir Angst haben vor dem, was uns hier umgibt. Der Unterschied liegt darin, nicht in der Angst zu versinken, sondern den Blick zu heben auf denjenigen, der auf dem Thron sitzt und der regiert. Denjenigen anzubeten, der alles in seiner Hand hält. Anbetung bedeutet, ich vertraue dem, der über allem steht, der so groß und mächtig ist, von dem Schönheit ausgeht, der uns zur Mitherrschaft, der uns die Mitherrschaft ermöglicht, der aber auch die Macht hat, selbst über die Naturgewalten. Und ich richte meinen Blick auf den Thron und gleichzeitig richte ich meinen Blick auf zum Kreuz. Und dadurch entsteht wahrscheinlich das größte Wunder. Und was die Welt nicht erklären kann, ist, dass Menschen mitten im Leid ihre Hoffnung und ihren Glauben nicht aufgeben, weil sie wissen, weil wir wissen, dass Gottes Wirklichkeit stärker ist als all das, was wir gerade hier auf der Erde vor uns sehen. Weil er uns diesen Blick hinter die Kulissen gegeben hat, was wir in der Bibel lesen können. Und so bleibt uns am Ende eigentlich nur noch eins. Dass wir mit einstimmen in dieses Gebet, in die Anbetung und den Lobpreis im Himmel. Und dass wir hier schon auf Erden, und das ist das, was wir tun, das, was wir singen in den Liedern, dass wir hier mit einstimmen und diesen Gott loben und ehren für das, wer er ist und für das, was er für uns getan hat, dass er es möglich gemacht hat am Kreuz, dass wir Anteil haben an dieser Wirklichkeit. Amen. Lass uns das jetzt ganz praktisch werden lassen. Wir wollen eine Zeit haben, wo wir in diese Anbetung reingehen können. Wir werden Lieder singen, die andere geschrieben haben, die auch Gebete sind zu Gott. Und du kannst dich ganz frei fühlen, einfach diese Texten, diese Musik zuzuhören. Du kannst gerne mitsingen, du kannst sie zu deinem eigenen Gebet machen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen. Einen schönen Sonntag euch.